freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Für ja, das Vertrauen, für die Möglichkeit einfach hier zu sein und dass Gott das geschenkt hat. Wir haben jetzt den 4. Advent und ihr habt alle sehr gut durchgehalten. Und zwar ist ja Weihnachten eine sehr stressige Zeit. Jemand hat immer gesagt, eilig Abend, also eilige Weihnachten. Man hat da Einkaufsstress, die Innenstadt ist immer voll und die Kinder quengeln und es ist ein Chaos bei den Parkplätzen und ihr habt es bald geschafft, in 2 Tagen ist endlich Weihnachten. Ich denke, wir freuen uns alle. Und damit geht endlich die Zeit des Wartens zu Ende. Und die Frage ist, auf was warten wir? Die meisten Menschen, worauf die warten, ist eigentlich klar bei Kindern, die warten auf die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die man endlich mal aufreißen darf, worauf man so lange gewartet hat. Oder man wartet darauf, endlich die Familie wiederzusehen. Ich kenne Weihnachten sehr als ein Familienfest, wo man endlich ja die Bekannten wieder sieht, Freunde, Verwandte. Das ist schön, wie zum Beispiel unser Jugendtreff wieder. Oder man freut sich einfach über die besinnliche Zeit, weil Weihnachten einfach ja mit Kerzenschein und Dekoration einfach sehr beliebt ist. Das sind alles tolle Dinge, auf die ich mich auch freue. Und das ist, glaube ich, gut, sich darauf zu freuen. Aber wir müssen darauf warten. Und ich warte eigentlich nicht gerne und ich denke, niemand wartet gerne. Aber es gehört einmal dazu. Und ja, die Predigt lautet heute, worauf wartest du? Das ist die Frage an uns, worauf wartest du? Vor ungefähr einer Woche waren wir auch, hatten einen evangelistischen Einsatz im Krankenhaus und worauf da die Leute warten, ist klar. Viele sind Schmerzpatienten, die warten darauf, dass endlich die Schmerzen aufhören. Viele warten darauf, endlich aus dem Krankenhaus entlassen zu werden oder einige sind auch sehr einsam und warten darauf, besucht zu werden. Und bei dir können es ganz andere Dinge sein, auf die du wartest. Andere Wünsche, andere Lebensziele, andere Träume. Vielleicht noch ein Traumberuf, eine Traumfrau, Traumauto, Traumhaus, Traumhobby. Jeder hat so seine Sache, auf die er sich freut. Aber eine Sache ist komisch. Auf eine Sache warten die wenigsten Leute. Und das ist Jesus. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass die ganze Welt auf alles Mögliche wartet, aber kaum einer wartet auf Jesus? Ich denke, das liegt daran, dass wir, oder zumindest viele Menschen, nicht die richtige Vorstellung von dem haben, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Weil bei unseren Wünschen, bei unseren Träumen, bei unseren Geschenken, da wissen wir genau, was wir wollen. Wir wissen die Länge, die Maße, die Höhe, die Breite, haben uns ausführlich informiert. Aber die Frage ist, worauf warten wir? Bei Jesus. Was ist der Grund, warum können wir uns auf Jesus freuen? Und ich denke, wir können uns gar nicht auf Jesus freuen, wenn wir nicht genau wissen, wer Jesus ist und warum Jesus überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Wir wollen uns anschauen, was die Bibel dazu sagt, zu Jesus. Und der erste entscheidende Punkt ist, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er auch gleichzeitig wahrer Gott ist. Viele von euch, also mir geht es zumindest so, kennen vielleicht auch diese Vorstellung von Jesus, der in der Krippe liegt. Das kleine Baby, es ist süß, es ist klein, es ist schwach, es ist zaghaft und es ist vor allem ohnmächtig. Es kann nichts tun. Es sieht nett aus, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, aber das Baby an sich kann einen nur anlächeln und ist eher hilfsbedürftig von den Eltern, von Maria und Josef. Und die Frage ist, Jesus wirklich so klein, hilflos und hilfsbedürftig? Und wir können da ein klares Nein sagen. Und zwar steht in Jesaja 9, Vers 5, das ist ein ganz bekanntes Bibelwort, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und ja, das ist eben beides. Jesus ist wahrer Mensch, er ist das Kind, er ist der wahre Sohn, aber Jesus ist auch ewig Gott, ewig Vater. Und wenn wir eine von beiden Komponenten weglassen, dann können wir uns gar nicht so auf Jesus freuen. Weil wir Menschen normal, wir suchen die Superlative, das ganz Große. Und nicht nur das ganz Große, sondern das Allergrößte. An Weihnachten schaut man doch intuitiv unterm Weihnachtsbaum, für wen ist denn das größte Geschenk? Was ist denn das? Und weil wir Menschen einfach davon begeistert sind, von den großen Dingen des Lebens. Diesen Monat wurde zum Beispiel Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres gewählt, hat den Ballon d'Or bekommen. Das sind Dinge, die mich begeistern zum Beispiel. Oder andere Menschen begeistern sich für zum Beispiel Leichtathletik. Und alle kennen wahrscheinlich den Namen Usain Bolt für den schnellsten Menschen der Welt. Aber ich denke mal, kaum einer von uns, der Usain Bolt kennt, kennt auch die Nummer 2 oder geschweige denn die Nummer 3. Uns interessiert wirklich die Nummer 1. Und ich kenne die Nummer 2 beim schnellsten Menschen der Welt nicht und die Nummer 3 nicht, aber es ist auch unwichtig. Das Wichtige ist, dass wir Jesus kennen. Darauf kommt es an, weil er ist die unangefochtene und ewige Nummer 1. Jesus Christus ist persönlich Gott und ich denke, das sollte uns nicht kalt lassen. Das ist eine Sache, wenn ich wirklich darüber nachdenke, die begeistert mich immer wieder. Und das größte Geschenk, das wirklich Gott für uns unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, ist Jesus Christus selber, der Mensch geworden ist. Denn Jesus ist so gewaltig, so groß, dass er bereit war, ganz klein zu werden. Und das ist eine Sache, die erwartet man erst einmal nicht. Wir Menschen wollen von Natur aus, wir wollen uns nicht erniedrigen. Wir wollen möglichst sogar ein bisschen nach mehr aussehen, als was wir sind. Und ja, die Meinung von anderen ist einem doch wichtig. Man möchte eine möglichst gute Position im Beruf haben. Man möchte sich möglichst gut profilieren, möglichst gut darstellen. Und ein durchschnittlicher Mensch, ein gewöhnlicher Mensch, der kämpft für die höchstmögliche Position, die er erreichen kann. Doch Jesus war anders. Er war sich seines Wertes so bewusst, es war so unangefochten, aber es war so klar, dass er bereit war, klein zu werden. Und es ist unabhängig davon, von uns Menschen, ob wir das verstehen, wer Jesus ist, ob wir das annehmen, ob wir Jesus ablehnen, das ändert nichts an der Größe Gottes. Und im Philipperbrief, da heißt es über Jesus, er entkleidete sich seiner göttlichen Herrlichkeit und nahm Sklavenart an. Er kam in menschlicher Gestalt und trat in seinem Äußeren auf wie jeder andere Mensch. Es war für Jesus definitiv nicht angenehm, Mensch zu werden, nicht angenehm, klein zu werden. Ich habe wieder die Gegenüberstellung markiert. Jesus legt seine Herrlichkeit ab, seine Größe ab und nimmt ja Sklavenart an, heißt es hier, Menschenart, und wird ganz klein für uns. Und das ist Weihnachten, die Geburt von Jesus. Darum geht es. Das ist mit großer Aufopferung und großer Liebe zu uns verbunden. Jesus hatte die höchste Position, die man sich vorstellen kann, und er war bereit, diese aufzugeben. Er hätte sich ein schönes Leben machen können bei Gott dem Vater, aber war bereit, Mensch zu werden. Und heutzutage gibt es kaum einen Chef auf der Arbeit, denke ich mal, der bereit ist, sich wirklich klein zu machen für seine Angestellten. Ich meine damit jetzt nicht einfach mal kurz die Tür aufhalten oder nett grüßen oder mal einen Kaffee einschenken, sondern sich richtig klein machen vor der Person und wirklich dienen, so wie Jesus es getan hat. Und falls jemand jetzt sagt, okay, ich kenne deine Person, das ist schön, wenn es demütige Menschen, bodenständige Leute gibt, aber die Sache ist, Jesus ist eine ganz andere Kategorie. Das ist, wir können ihn nicht mit anderen Menschen vergleichen, weil er nicht nur Mensch ist. Unser Chef auf der Arbeit zum Beispiel ist nun mal auch ein Mensch. Und wenn er ebenbürtig ist, dann kann er auch einmal dienen. Aber Jesus ist Gott selbst. Deswegen kann man das gar nicht vergleichen. Jesus ist so viel erhabener, so viel größer, so viel mächtiger. Und obwohl Jesus so großartig ist, und das könnte man jetzt noch weiter ausführen, ist er doch bereit, mitten im Alltag der Menschen zu leben, mitten in unser Alltag, dort, wo wir sind. Die Weisen aus dem Morgenland, die hätten sich bestimmt nicht gewundert, wenn Jesus ja im Palast geboren wäre. Das ist für gewöhnlich so. Das ist genauso wie die Queen wahrscheinlich von England auch nicht ihren Kaffee beim Bäcker nebenan trinkt. Es ist ein Teil einer Parallelwelt, die solche Menschen führen. Die leben ganz woanders. Könige leben für gewöhnlich in Palästen, ganz weit weg. Und es hätte niemanden gewundert, wenn Jesus in einer Familie geboren wäre, die besonders großartig, die besonders wohlhabend, berühmt oder ja besonders intellektuell wäre, was auch immer. Aber Jesus wird in sehr einfachen Lebensverhältnissen geboren, damit er wirklich bei uns wohnt. Nicht abgehoben, ganz weit weg, sondern Jesus ist eine Person, die könnte auch, wenn Jesus heute geboren wäre, mitten unter uns sitzen. Und er wäre nicht der Prächtigste und der Höchste und Angesehenste. Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Wir wissen auch von seinem Vater Josef, er war Zimmermann. Das ist auch kein besonderer Beruf. Wir wissen auch, dass Jesu Familie finanziell gesehen eher tendenziell arm war, weil sie im Tempel das ein geringeres Opfer gebracht haben, weil sie wahrscheinlich selbst nicht so viel Geld hatten. Und Jesus kann sich auch mit anderen Menschen identifizieren. Jesus war ein Flüchtling, er musste fliehen vor den Mordanschlägen Herodes des Großen. Und ebenso wie 25 Millionen andere Menschen auf dieser Welt ist Jesus auf der Flucht gewesen. Und das begeistert mich auch an Jesus, an seinem Menschsein, dass er nicht in einer Parallelwelt gelebt hat, sondern wirklich zu uns gekommen ist und wirklich so mitten unter uns war. Mitten im alltäglichen Leben von dir und von mir. Und ja, viele Menschen und ich auch, habe mir mal gewünscht, so wirklich bei Jesus mal mit ihm mitlaufen zu dürfen und das mitzuerleben, ne? In Israel, in Jerusalem mit dabei gewesen zu sein, zu sehen, wie Jesus redet. Das muss fantastisch sein. Aber dann ist mir auch klar geworden, wie gut wir es haben. Weil wenn man im alltäglichen Leben, und ich erwische mich da selbst dabei, nicht immer Zeit findet oder sich die Zeit nimmt, müsste man sagen, um wirklich Bibel zu lesen, Gottes Wort oder zu beten, sich Zeit nimmt für Gott, dann wäre man auch logischerweise nicht bereit, einen langen Weg auf sich zu nehmen, weit weg zu gehen, um Jesus nachzufolgen, um Jesus zu hören. Denn die Begeisterung wäre schnell abgeflacht. Und was für ein Privileg haben wir es, Gottes Wort hier haben zu dürfen, einfach aufschlagen zu dürfen, lesen zu dürfen. Und da wird Jesus ja bildlich, seine Person, sein ganzes Leben, wird uns da aufgeschlossen. Ich möchte dich ermutigen, Gott möchte dir da begegnen, auch in seinem Wort, dass du ihn besser kennenlernst. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen, ich wollte auch zuerst eigentlich keine PowerPoint machen, wie hier mit den Bibelversen drauf, weil ich eigentlich mir wünsche für jeden, dass er seine Bibel mitnimmt, dass er selber darin blättert, selber darin sucht, Parallelstellen findet, vielleicht Anmerkungen dazu liest. Das macht Spaß. Ich habe mich doch breitschlagen lassen, jetzt mal hier das auf die Leinwand zu werfen. Aber ansonsten ist wirklich der große Segen, der Segen unserer Zeit ist, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Und ich denke, das sollten wir wirklich nutzen. Und was Jesus noch ist, er ist nicht nur für andere gekommen, sondern er ist für dich persönlich gekommen. Ich denke, wir vergessen das, weil Weihnachten so ein Fest ist, wo das alle Welt feiert und wo alle Menschen kommen und dass das für einen persönlich ist. Letztens habe ich mit einem Nachbarn gesprochen, bei uns im Internat, und er ist nicht christlich aufgewachsen. Er meinte, Weihnachten ist eine nette Tradition, die ihr Christen gerne behalten dürft. Und das findet er auch ganz nett und stört ihn auch nicht so, aber er sagt, lasst das bei euch. Das betrifft mich doch gar nicht. Ich bin nie so aufgewachsen. Also in die Gemeinde gehen und Lieder singen, das spricht mich nicht an. Für mich war es natürlich jetzt gerade herrlich, Weihnachtslieder zu singen. Er meint, das verbindet er nichts, weil er nicht weiß, dass Jesus auch für ihn gekommen ist. Und da fallen mir die Worte des Engels aus der Weihnachtsgeschichte ein, der gesagt hat, denn heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Man könnte sich fragen, wozu brauche ich einen Retter? Mir geht es doch ganz gut. Vielleicht hat man Not, für ein paar Sachen bräuchte man jemand, der ihn durch die Prüfung bringt oder durch andere Sachen. Aber sonst fragt man sich, wozu brauche ich einen Retter? Und wenn man nicht weiß, wozu man einen Retter braucht, dann kann man sich auch nicht über den Retter freuen, weil man damit nichts anfangen kann einmal. Und wie mir das jemand erklärt hat, nachdem ich gläubig geworden bin, das hat mich tatsächlich sehr bewegt. Und das möchte ich mit euch teilen, weil man, wenn man schon vielleicht länger Christ ist, sich so daran gewöhnt, dass man ein ganz passables Leben führt vor Gott, nicht viel schlimmer ist als die anderen Menschen um einen rum. Und wo Gott uns herausretten möchte oder wo Gott uns schon herausgerettet hat, wenn wir an ihn glauben. Person hat sich einfach gefragt, hast du schon mal etwas genommen, was dir nicht gehört? Muss ich sagen, ja, so habe ich, klar. Und wenn einer einen dann überführt und fragt, was ist eine Person, die etwas nimmt, was einem nicht gehört? Die ist ein Dieb. Also, was bist du? Ein Dieb. So, das stimmt. Und hast schon mal nicht die Wahrheit gesagt? Oftmals. So, was ist man dann? Ja, nicht nur ein Lügner, jetzt auch ein lügender Dieb. Es kommt noch hinzu, Addition. Oder Jesu Worte in Matthäus, er sagt auch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und das ist auch eine Sache in Gedanken, also nicht nur Taten, dass man vielleicht etwas nimmt, oder in Worten, dass man vielleicht lügt, oder sogar in Gedanken. So groß ist Gottes Maßstab. Deswegen heißt es auch im Römerbrief, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Maßstab ist also nicht unser Nachbar, sondern Gott. Und Gottes Maßstab ist so hoch, dass wir alle ihn nicht erreichen können. Deswegen brauchen wir Jesus, wir brauchen einen Retter. Weil wenn man sich mit dem Nachbarn vergleicht oder mit jemand anders, ist man spätestens gut genug, wenn man sich mit Hitler vergleicht. Weil dann ist man, schneidet man immer besser ab. Man findet immer einen, der blöder ist. Bloß wir Menschen, wir neigen dazu, wir wollen Jesus als den Retter nicht annehmen. Das widerstrebt irgendwie zuerst einmal unserer Natur leider. Und wir finden ja viele, viele Gründe, warum wir Jesus ja nicht bräuchten. Und ein Argument ist, ich bin nicht so schlimm, aber darauf bin ich gerade eingegangen. Es reicht, man braucht nicht sehr schlimm zu sein. Ein bisschen schlimm sein, das reicht schon. Reicht vollkommen. Oder manche Menschen sagen, ich habe ja viel Gutes getan. Und sagen, ja, ich brauche Jesus nicht. Das wiegt das alles auf. Die Sache ist, dass Jesus ein unbestechlicher Richter ist. Dem kann man nicht ein paar gute Taten zuschieben und sagen, lass fünfe mal gerade sein. Das funktioniert nicht. Und ein Argument, das mir schon besser gefallen hat, das war, es tut mir wirklich leid. Und das ist gut. Reue ist sehr gut. Das sollte es auch. Aber ein gerechter Richter würde sagen, für Totschlag, für Mord, für was auch immer, es ist gut, dass er dir das leid tut. Und es ist gut, dass du versprichst, es nie wieder zu tun. Das ist noch besser. Auch wenn du es nie wieder tust, ist auch gut. Aber die Strafe bleibt dadurch nicht aus, wenn man sein Leid tut. Man braucht einen Retter. Und dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Und ich denke, wir uns allen muss spätestens jetzt klar sein, wir brauchen Jesus. Es geht nicht ohne Jesus. Wir können mit unserer Gerechtigkeit und mit allen anderen Dingen nicht vor Gott bestehen. Wir brauchen einen Retter, weil die Bibel da auch ganz klar ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und das sage ich nicht, um irgendwie Menschen Angst einzujagen, sondern weil das ein entscheidender Teil ist und ich keinem Menschen wünsche, an diesen schrecklichen Ort zu kommen, den die Bibel Hölle nennt und vor Gott, vor dem Jesus uns bewahren möchte, vor dem Jesus uns erretten möchte. Das ist das Wunderbare an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist in die Dunkelheit unserer Welt, in die Dunkelheit unseres Lebens und Mensch geworden ist, um uns zu retten. Gott reicht dir die Hand, dir persönlich. Und denk bitte nicht, dass Jesus für irgendwelche anderen Menschen gekommen sind, für die vielleicht christlicher sind als du, sondern Jesus ist ganz explizit für dich gekommen, um dich zu erretten. Jetzt fragt man sich, wie kann ich denn diesen Glauben annehmen? Wie kann ich denn das annehmen, weil Jesus ist nun einmal nicht mehr in der Krippe jetzt. Wie kann ich das annehmen? Und das hat jemand mir auch mal gut erklärt mit einem Fallschirm. Bei einem Fallschirm nützt es einem leider nichts, wenn man einfach weiß, dass es einen Fallschirm gibt. Man kann auch mal davon gehört haben, es gibt einen Fallschirm. Man kann auch gute Informationen über den Fallschirm haben, die Marke, die Größe, die Materialien. So wie bei der Predigt jetzt. Man kann viel über Jesus wissen, aber das ist auch keine Sache, die einen rettet. Die Sache, die einen rettet bei dem Fallschirm, ist ganz logisch. Man muss ihn anziehen. Das rettet einen. Und wir müssen unser Vertrauen, genauso wie man sein Vertrauen auf den Fallschirm setzt, wenn man ihn anzieht und denkt, der wird mich tragen, genauso muss man den Glauben anziehen, den Glauben annehmen. Und dann darf man wissen, dass Jesus einen durchtragen wird, dass Jesus einen erretten wird. Ich möchte dich ja ermutigen, wirklich Jesus anzunehmen und ihm zu vertrauen, dass er dein Leben tragen wird, durchtragen wird. Und ich denke, Jesus ist, wie wir das gesehen haben, ganz anders, als er wahrscheinlich oft dargestellt wird, in manchen Bildern oder wie manche Menschen über Jesus reden. Jesus ist nicht nur das kleine, süße Baby in der Krippe, sondern Jesus ist unser Retter. Und nicht Jesus ist der Hilfsbedürftige, der unsere Hilfe bräuchte, sondern wir sind diejenigen, die Jesus brauchen. Und wir brauchen ihn sehr. Und Jesus kann uns helfen, denn er ist nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Weil Gott kann nun einmal nicht sterben. Jesus könnte nicht für uns sterben. Jesus könnte uns nicht retten mit seinem Tod, wenn er nur Gott geblieben wäre. Und wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, dann wäre ein Mensch nur für seine eigene Schuld gestorben. Er könnte niemanden retten. Deswegen brauchen wir immer beides und dürfen uns freuen, dass dieses Wunder geschehen ist an Weihnachten, dass Gott klein wird und wirklich mitten in das Leben kommt, mitten in das Leben von dir und von mir und dir die Hand reicht. Ja, und ich möchte dich wirklich, das ist mein Appell, und die Predigt lautet, worauf wartest du? Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann ist es der entscheidende Moment. Worauf wartest du? Es gibt keinen besseren Moment als jetzt. Lehne Jesus nicht ab. Jesus kommt zu dir. Du musst nicht einmal zu Gott kommen, sondern Jesus ist derjenige, der zuerst zu dir kommt. Und Jesus wird dich nicht ablehnen, wenn du zu ihm kommst. Und ich möchte dich ermutigen, nimm Jesus an, vertraue ihm dein Leben an und gib ihm wirklich alles, was du hast. Wenn wir an Advent denken, da denken wir nicht nur an die Zeit zurück, wo Jesus geboren ist, sondern wir wollen auch an das zweite Wiederkommen Jesu denken. Also, wenn Jesus wieder erscheinen wird. Weil jetzt ist Jesus im Himmel. Und für uns Gläubige ist es wahrscheinlich manchmal schwierig, so beide Perspektiven zu haben, in beide Richtungen gleichzeitig zu sehen. Dass Jesus gekommen ist und dass Jesus auch kommen wird. Und das ist auch eine Sache, auf die dürfen wir uns sehr freuen. Und das ist, ja, wenn man diese Perspektive hat, auch an Advent und sein ganzes Leben lang, dass Jesus wiederkommen wird, dann ändert das nochmal den Blick auf sein ganzes Leben. Und so ist es bei mir. Viele Dinge, die vielleicht so wichtig waren oder so einen hohen Stellenwert hatten, verlieren an Wert und andere Dinge gewinnen an Wert. Und die Frage, die ja, ich mir immer wieder gestellt habe, ist, worin soll ich mich investieren? Wenn man noch jung ist, hat man noch Zeit und man kann sich entscheiden, was möchte ich mal machen, wo will ich wirklich meine Fähigkeiten, meine Zeit und alles, was ich habe, einfach rein investieren. Und ich denke, ein gutes Richtmaß ist, ob die Dinge ewig sind. Ob die Dinge, wie beständig die Dinge sind. Ich würde beispielsweise auch nicht in mein Auto investieren, würde da nicht zum Beispiel die Sitze neu machen lassen oder irgendwas ausbauen oder wie auch immer, wenn ich wüsste, dass mein Auto morgen einen Totalschaden hätte. Das würde mir nichts nützen, sondern ich will in die Dinge investieren, die wirklich nachhaltig sind, von denen ich wirklich lange profitieren kann und von denen ich ja wirklich, an denen ich mich lange freuen kann. Und ich erwische mich aber trotzdem allzu oft dabei, dass ich meine Zeit in Dinge investiere, die vergänglich sind, die mir eigentlich auf Dauer nichts nützen und ja, die im Vergleich zu der Ewigkeit, wenn man wirklich auf die Größe der Ewigkeit schaut, belanglos sind nun einmal. Ich muss leider sehr schmerzlich zurückdenken an die Zeit, als ich noch so ein Teenager war. Da habe ich sehr viel Zeit verschwendet mit Videospielen, mit Filmen. Und da ärgere ich mich so sehr drüber. Die Zeit kriegt man nun mal nicht wieder. Und es bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Dann denke ich immer wieder darüber nach, was ich mit der Zeit hätte alles anstellen können. Ich hätte eine Sportart lernen können, wäre ich bestimmt gut drin gewesen. Ich könnte ein Instrument lernen und oder eine Sprache sogar. Mann, wie viel Zeit ich da in den Sand gesetzt habe. Aber das geht nun einmal nicht. Aber man kann sich vornehmen, von nun an, sich in Dinge rein zu investieren, die es wert sind, die ewig sind, die von Bestand sind, an denen man sich wirklich freuen wird. Und ich möchte mich auf mal drei Dinge beschränken, die ewig sind und über die wir uns freuen dürfen. Und die erste ist, die ist hier. Also alle drei Dinge sind hier in dem Raum sogar. Die erste sind du und ich. Wir sind ewig so gesehen. Die Bibel redet davon, dass die Seele des Menschen ja unsterblich ist, dass die Seele nach dem Tod, dass es nach dem Tod weitergeht. Deswegen lohnt es sich, in Menschen zu investieren. Deinen Sitznachbarn. Es lohnt sich, in ihn zu investieren. Denn ja, es gibt so viele Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben. Und die entscheidendste Frage in dem Leben eines Menschen ist wirklich auf die Ewigkeit hingesehen. So viele Dinge werden unwichtig, belanglos, aber entscheidend sein wird, wo wird man seine Ewigkeit verbringen? bei Gott im Himmel oder fern von Gott in der Hölle. Und das ist die Sache, die auf, wenn man es mal auf alles runterbricht, ja wirklich entscheidend ist, bedeutend ist. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du schon Jesus glaubst, mit dem heutigen Predigtthema, worauf wartest du? Worauf wartest du? Es gibt so viele Menschen, die das gute Evangelium von Jesus brauchen, die die Weihnachtsbotschaft hören sollten. Und Weihnachten ist so eine geniale Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Das bietet sich so an, das ist so ein Sprungbrett, das kann man so genial nutzen. Ich möchte dich ermutigen, in die Menschen zu investieren. Natürlich zuerst einmal hat man auf dem Herzen seine Familie, seine Freunde. Ich möchte dich fragen, wissen deine Freunde wirklich, an wen du glaubst und warum du an Jesus glaubst? Und wenn ja, dann möchte ich dich herausfordern, gleich gegenüber unserer Gemeinde ist ein Wohnhausring. Da sind so viele Menschen, sie brauchen Jesus. Sie brauchen ihn so dringend. Und ja, wir sollten von Jesus weitererzählen. Ich möchte dich da ermutigen, das zu tun. Und es lohnt sich, in Menschen zu investieren. Und das durfte ich selber erleben, weil ich selber davon profitiert habe. Auch hier in der Gemeinde sind so viele wunderbare Menschen, die gerade perfekterweise hier sind. Zum Beispiel Patrick, der bei uns die Jugend gemacht hat und in uns investiert hat, in uns Jugendliche. Obwohl er da nichts von uns zurückbekommt oder bekommen hat. Oder Siegfried, mein Taufpate, hat sehr viel Zeit in mich reinvestiert und wirklich mich gefragt, wie es mir geht, obwohl da nichts kam. Und da war auch nichts Besonderes, nichts Liebenswertes. Es war einfach Gnade, so. Oder Uli und Bim haben Gemeindeunterricht bei uns gemacht, in uns investiert und das war so genial. Das ist so wertvoll. Und wenn diese Menschen ja wirklich nicht in meinem Lebensweg wären, dann wäre ich bestimmt heute nicht hier. Und deswegen möchte ich ermutigen, es ist ein großer Segen darauf, in Menschen zu investieren. In Menschen, die vielleicht den Herrn noch nicht kennen oder Menschen, die auch hier in der Gemeinde sind oder unabhängig davon, ob sie vielleicht in eine andere Gemeinde gehen. Dadurch fallen sie noch nicht aus der Gnade Gottes. Es lohnt sich auch, in sie zu investieren. Und was noch ewig ist in diesem Raum, ist hier sehr schön, die große Bibel. Die Bibel, Gottes Wort, ist ewig. Zum Beispiel steht in Jesaja 40, Vers 8, da steht, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Gottes Wort ist ewig. Und da finde ich den Vergleich so super. Von Dingen, die vergänglich sind, also Gras, Blumen, und Dingen, die ewig sind. Gottes Wort ist ewig. Und mein Appell ist jetzt nicht, dass man seinen Garten vernachlässigen soll, sagen soll, also das Gras ist mein Rasen und die Blume ist dann, ne? Sondern das ist nicht der Punkt. Da kann man auf der anderen Seite runterfallen. Ich denke, Christen sind keine Menschen, die irgendwie nachlässig sind oder schludrig, sondern ich erlebe es eher, dass Menschen, wenn Menschen zum Glauben kommen, sie eher so zuverlässig sind, konsequent sind, dass da wirklich Gott am Wirken ist. Aber dass wir uns wirklich unsere Prioritäten setzen, und unsere Priorität auch auf ewige Dinge setzen, auf das Wort Gottes. So heißt es zum Beispiel auch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt Jesus über seine Worte. Und die haben wir hier festgehalten. Also es lohnt sich wirklich Zeit zu nehmen für die Bibel, weil die wird nicht neu aufgelegt, wie ein Magazin. Da gibt es keine neuen Forschungsereignisse, wo sagt man, oh, wir müssen alles nochmal, wir müssen zurückrudern, alles über Bord werfen, sondern das ist ewig, das bleibt. Das lohnt sich. Und ja, der letzte Punkt ist natürlich in Gott investieren. Gott ist ewig, Gott ist allgegenwärtig. Sicher ist Gott auch hier mitten unter uns. Und es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen für Gott. Weil wir Christen so viele Dinge haben, die uns herausfordern. Wir stehen in so vielen Nöten, wir kämpfen an so vielen Fronten gleichzeitig. Wir kämpfen mit unserer eigenen Sündhaftigkeit noch. Ich denke, das macht uns immer wieder zu schaffen, weil wir merken, dass wir immer noch unter Gottes Standard bleiben. Oder wir kämpfen für die Menschen, die noch nicht den Herrn kennen. Wir kämpfen für sie, wir kämpfen nicht gegen sie. Das ist enorm wichtig. Und ja, wir kämpfen auch für die Wahrheit. Und wir kämpfen für viele Dinge. Und ich möchte dich ermutigen, es lohnt sich, weiter zu kämpfen, weil der Sieger an unserer Seite ist. Weil Gott den Sieg bringen wird. Jesus ist der Sieger. Und ohne Jesus wäre die Gemeinde ein hoffnungsloses Projekt, ein hoffnungsloses Unterfangen. Es wird nicht klappen, aber da Gott an unserer Seite ist, dürfen wir wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich, besonders in diese Dinge zu investieren. Und ja, ich möchte mal das heute zusammenfassen, die heutige Predigt mit dem Thema, worauf wartest du? Und wenn du Jesus noch nicht kanntest oder wenn du ihm noch nicht dein Leben gegeben hast, dann worauf wartest du? Nimm ihn an. Und ja, wenn du schon Jesus kennst, dann gibt es auch sehr viel Arbeit in der Gemeinde Gottes. In der weltweiten Gemeinde Gottes gibt es so viel zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, in ewige Dinge zu investieren, die von Bestand sind. Investiere in deinen Nachbarn, investiere in deinen Nächsten und investiere in deine Beziehung zu Gott und ja, lies in der Bibel und ja, wirklich stärke deine Beziehung zu Gott, weil die Beziehung zu Gott, und das ist das Letzte, wozu ich noch kommen möchte, ist die Kraft, die uns, ja, woraus die Kraft kommt für unser Leben als Christen. Wenn man so viele, ja, Niederlagen hat und so viele Herausforderungen hat, dass man aufgeben möchte, aber derjenige, der einen aufbaut und der zuverlässig ist, der ihn nie im Stich lässt, ist Gott. Und das ist das Ermutigende. Dass Gott zu uns kommt, sehen wir auch an Weihnachten. Dass Gott uns nicht im Stich lässt, dass er zu uns kommt in die Not. Und welches auch immer von den Dingen dich anspricht und für dich gerade dran ist, möchte ich dich noch einmal fragen. Worauf wartest du? Amen.